Energiepolitik auf den Punkt gebracht. Kernkraft, erneuerbare Energie und fossile Brennstoffe. Wir sprechen über Energie vom Rohstoff bis zur Stromrechnung.
Herzlich willkommen zu Energiepolitik auf den Punkt gebracht. Ich bin Dominik Holl, stellvertretender Geschäftsführer der Unionsstiftung und führe durch die heutige Folge. Wir stellen jeden Mittwoch 4 Experten 3 Fragen zum Thema Energie. Alles rund um das Thema Energie, vom Strom, der Stromerzeugung, dem Stromnetz bis hin zu Heizen und Wärme. All diese Fragen lassen wir beantworten in unseren Folgen und hier ist unser Experte und die heutige Folge. Folge Nummer 16. Ein Teil im Puzzle.
Guten Tag, mein Name ist Björn Peters. Ich bin promovierter Physiker und Energieökonom. Ich habe lange Jahre mit Rohstoffen zu tun gehabt und auch einige Jahre als Kraftwerksfinanzierer gearbeitet. Seit ein paar Jahren bin ich selbstständig, mittlerweile aber Finanzchef von einem nuklearen Start-up aus Kanada, das ich vor 2 Jahren mitgegründet habe. Ehrenamtlich engagiere ich mich beim Deutschen Arbeitgeberverband als Mitglied des Bundesvorstands und als Ressortleiter Energiepolitik. Das heißt, ich habe auch einen sehr starken Überlapp mit energiepolitischen Fragen.
Welche Energieträger können denn Kernkraftwerke gut ergänzen?
Gut, die Frage zielt ein bisschen darauf ab, wie man das mit wetterabhängigen Energiequellen kombinieren kann. Also wir haben ja jetzt die letzten Jahre sehr, sehr viel in Solar- und Windenergie investiert. Die brauchen aber alle ein Backup. Und das Backup waren bisher Gaskraftwerke. Aber jetzt seit dem Ukraine-Krieg und der Kappung der Nord Stream Pipelines ist das einfach keine Politik mehr, die man eigentlich wirklich ernsthaft verfolgen sollte. Dann muss man sich also überlegen, wie kann man diese wetterabhängigen Produzenten, wie kann man denen ein Backup bringen, das dann doch funktioniert. Tatsächlich sind Kernkraftwerke sehr, sehr gut regelbar, allerdings nicht bis null, sondern nur, das ist thermodynamisch bedingt. Man kann das nur ungefähr auf 30% der installierten Leistung runterfahren. Und deswegen ist es immer die Frage, wie viel Sonne und Wind verträgt der Strommarkt. Also der ungezügelte Ausbau ist volkswirtschaftlich sehr, sehr unvernünftig. Alle existierenden Kernkraftwerke können hervorragend ihre Leistung rauf und runter regeln, schneller als Gaskraftwerke sogar. Also als Gas- und Dampfkraftwerke zumindest. Es gibt nur wenige Motorenkraftwerke, die noch schneller sind. Aber sie lassen sich eben nicht beliebig runterregeln, sondern nur, wie gesagt, bis zu ungefähr einem Drittel ihrer installierten Leistung. Und man müsste also Situationen vermeiden, in denen es einen Überschuss gibt an Strom, weil wenn man diese Kraftwerke ganz abschalten muss und dann wieder hochfahren muss, vielleicht 2 Tage später, wenn man mal zwischenzeitlich ein bisschen zu viel Wind hatte und deswegen auf alles andere verzichten konnte, wenn man dann die Kraftwerke wieder hochfahren muss, da wird es dann sehr schwierig, auch bei Gas- und Kohlekraftwerken, die können nur ganz, ganz langsam hochgefahren werden, um ein Kohlekraftwerk zum Beispiel zum Starten zu bringen aus der Kälte, muss man erstmal 500 Tonnen Diesel verfeuern, um alle Komponenten vorzuheizen. Also sonst ist der thermische Stress so groß, wenn man plötzlich mit sehr, sehr großen Temperaturen arbeiten würde, die es in einem Kraftwerk gibt, dass die Kraftwerke also sehr starken Schaden nehmen würden. Insofern ist die Frage nicht ganz richtig gestellt, weil die Kernkraft kann alleine ein ganzes Land versorgen. Das sieht man in Frankreich. Die Solar- und Windenergie kann es aber nicht. Und die wetterabhängigen Energieproduzenten, die brauchen das Backup. Aber das Backup kann auch sehr gut ohne Solar- und Windenergie auskommen. Ganz im Gegenteil. In Anwesenheit von Solar- und Windenergie kann man das eigene thermische Kraftwerk, das also regelbaren Strom produziert, kann man nicht an so vielen Jahresstunden betreiben, wie wenn es diese Solar- und Windenergie nicht gäbe. Also ist es ein Optimierungsproblem. Andererseits spart man sich ja dann den Brennstoff. Und bei Gas, das zurzeit teuer ist, kann man sich das dann auch ausrechnen. Das ist also eine reine ökonomische Optimierung. Wie viel Solar- und Windenergie sollte man haben, damit man das preisgünstigste Kraftwerk, den preisgünstigsten Kraftwerkspark hat, das Energiesystem. Und natürlich kann man diese Gleichung auch durch CO2-Bepreisung nochmal verändern, was wir ja auch tun. Jetzt aber speziell bei Kernkraft, die hat ja, unterliegt ja auch keiner CO2-Bepreisung. Also ist dort die Rechnung ein bisschen einfacher. Und zum Beispiel im MIT hat er mal ausgerechnet, wenn man ein System aufbaut aus Kernkraft, Solar- und Windenergie, und lässt sich das selber ökonomisch optimieren, so dass die Ausbaumengen von allem, kommt man auf ein System mit 100% Kernkraft. Und das halte ich auch selbst bei dem Preisverfall, den man für Solarenergie hat, nach wie vor für eine relativ wahrscheinliche Größe. Ich denke, dass sich langfristig die Windenergie nicht durchsetzen wird, zumindest nicht an den ganz besonders Sahne Grundstücken sozusagen in den im Süden von Lateinamerika und in Ostafrika gibt es so Regionen, die sehr, sehr, sehr viel Wind haben und sehr stetigen Wind. Aber in Mitteleuropa glaube ich nicht, dass man zur Jahrhundertmitte noch Windkraftwerke bauen wird. Dagegen wird es sehr preisgünstige Kernkraftwerke geben bis dahin, die in Serie gebaut werden, modular errichtet werden, die man sehr gut technisch verstehen kann. Und insofern werden die auch den Hauptteil der Energieleistung übernehmen. Und Solarenergie umgekehrt, also kleinere Hausdachanlagen, die, glaube ich, wird es immer geben, weil man als Privathaushalt anders rechnen kann. Weil wenn man den Strom aus dem Netz nicht braucht, eine Solaranlage, weil die preisgünstige Solaranlage eben dann den Strom im Sommer abdeckt, ist es halt trotzdem attraktiv. Aber man darf das auch nicht überschätzen als Effekt. Privathaushalte verbrauchen nur rund 5% der Energie eines Industrielandes. Und dann gibt es noch so andere Fälle, was ich im Supermarkt, der was jetzt typischerweise flache Hallen sind, zumindest auf dem Land, wenn man dort oben eine Solaranlage von einer bestimmten Größe so baut, dass sie eine Klimaanlage betreiben kann, hat man halt immer dann, wenn man auch den Kühlstrom braucht, kriegt man dann die Energie von der Sonne geschenkt. Also solche Dinge werden sich natürlich auch erhalten und vielleicht sogar verstärken.
Vielleicht geben Sie uns noch mal einen kurzen Einblick auf den deutschen Energiemix, wie er aktuell aussieht. Also welche Rolle spielt da die Kernkraft, welche Rolle spielt Kohle, Gas und die Erneuerbaren?
Wir hatten jetzt seit ein paar Jahren so rund die Hälfte an EEG-geförderten Strom. Also das sind die wetterabhängigen Solar- und Windenergie und da gehört die Biomasse und die Wasserkraft dazu. Wasserkraft spielt aber in Deutschland keine so große Rolle. Außer in Süddeutschland, aber aus Deutschland hochgerechnet sind es ungefähr 2%. Also spielt die meiste Energie kommt dann vielleicht noch 10% ungefähr aus der Bioenergie und der Rest bis zur Hälfte, das waren eben Solar- und Windenergie und das schwankt halt von Jahr zu Jahr. 2021 zum Beispiel hat man ein relativ schwaches Windjahr, oder extrem schwaches Windjahr und das war mit einer der Auslöser für die Energiekrise, die schon 2021 begonnen hat. So, und dann haben wir für den Rest haben wir Kohlekraft, Gaskraftwerke und Atomkraftwerke. Die Atomkraftwerke werden ja jetzt abgeschaltet. Bis 2021 waren das noch 12%. Mittlerweile sind wir so bei 3, 4, 5%. Die arbeiten jetzt ja noch im Streckbetrieb und Mitte April werden sie dann abgeschaltet. Und die wurden eigentlich hauptsächlich durch Kohleenergie ersetzt. Also die Kohle ist wieder hochgefahren worden. Es gibt einige Kohlekraftwerke, die tatsächlich aus der Reserve zurückgeholt worden sind. Also Kohleverstromung hat deutlich zugenommen, jetzt seit dem Ukraine-Krieg. Und die Gasverstromung ist leider konstant geblieben, mehr oder weniger. Das hat auch was mit der Kernkraftabschaltung zu tun und dem schwankenden Wetterjahr. Bestimmte schnelle Rampen lassen sich mit Gaskraftwerken eben schneller abfahren. Also wenn sich das wetterbedingte Stromdargebot stark ändert, zeitlich, von Stunde zu Stunde, dann sind es in der Regel Gaskraftwerke, die Versorgung damit übernehmen und den Ausgleich, das Ausbalancieren der unsteten Solar- und Windenergie. Das können Kohlekraftwerke nicht ganz so gut. Und Gas wollen wir aber eigentlich sparen, weil das eben sehr teuer geworden ist. Auch immer noch deutlich teurer als vor der Krise, also bis 2020. Wird der Atomausstieg letztlich auf dem Rücken nicht nur der Klimapolitik ausgetragen, weil, wie gesagt, das meiste wird dann doch durch Kohle ersetzt, sondern ist auch extrem unsolidarisch, weil wir dadurch ja auch mehr CO2 emittieren, einige zig Millionen Tonnen, bei einem Marktvolumen von ungefähr 2 Milliarden Tonnen in ganz Europa und so, also 2-3% des der CO2-Emissionen, die Deutschland zusätzlich beansprucht im Emissionshandel. Das hat natürlich auch einen erheblichen Einfluss auf den CO2-Emissionspreis und den bezahlen alle Europäer mit. Also dass es da noch nicht stärker zu Aufständen gekommen ist gegen Deutschland und gegen Deutschlands Atomausstieg insbesondere, wundert mich ein bisschen. Aber ich glaube, es hat sich jetzt auch eine Allianz gebildet gegen Deutschland, ausgehend von den französischen und schwedischen Energieministerinnen, die beiden, die da noch 10 weitere Länder um sich geschart haben, um eben diesen Energiemix europaweit zu verbessern und um Deutschland eine klare Kante zu zeigen, dass sich Deutschland unsolidarisch verhält und mehr Kosten in ganz Europa produziert, die nicht nötig wären. Mhm.
Sie haben es ja gerade angesprochen, Deutschland setzt nochmal vermehrt auf Energie aus Kohle. Wir sehen es auch hier im Saarland, da wurde ja Weiha und Bexbach wurde aus der Reserve geholt, also die Kraftwerke arbeiten wieder. Aber die werden ja wahrscheinlich nicht in 20 Jahren noch arbeiten oder zumindest mal ist es nicht geplant, dass die auf längere Zeit arbeiten. Also wie schätzen Sie denn das ein? Also müsste man jetzt eigentlich, wenn man diesen Weg jetzt als Deutschland geht, nochmal in die Kohlekraft investieren oder klappt das mit den Erneuerbaren?
Ich glaube nicht, dass sich jemand finden lässt, der in Deutschland überhaupt noch in Energie investiert, weil das Vertrauen der Investoren in diesen Staat hat eben sehr, sehr deutlich gelitten. Solche Projekte, auch weil sich das Ölkraftwerk Marbach und das dann letztlich Neckar-Westheim ersetzen soll mit Öl, was das Dreckigste überhaupt ist, das ist also CO2-intensiver als Kohle noch. Das ist schon, das lässt sich nur mit staatlicher Hilfe bauen und indem der Staat die Bundesrepublik Deutschland, sprich wir alle als Steuerzahler, die Garantien übernehmen, damit die Investition sich halbwegs rechnet. Es ist einfach kein Markt mehr. Der Markt wurde eigentlich zerstört, kaputt gemacht. Das war mal ein sehr attraktives Investitionsland für Energie. Neue Kohlekraftwerke zu bauen, das wird nicht stattfinden. Man wird aber den Kohleausstieg 2030 mit dieser Strategie nie und nimmer schaffen, ohne die Wirtschaft vollends an die Wand zu fahren und immer häufiger Strommangellagen zu produzieren, wo dann eben auch größere Areale abgeschaltet werden müssen, wenn man diese Kohlekraftwerke nicht erhält. Und das ist ja jetzt auch das grüne Narrativ ist, hey, seht doch her, wir haben die Atomkraftwerke abgeschaltet, ohne dass es zu Stromabschaltungen kam. Richtig, aber erstens, es gab einen milden Winter. Wir haben relativ wenig Gas verbraucht in den Heizungen und hatten da schlichtweg Glück. Also der Klimawandel hilft uns, wenn man so will. Und zweitens, wir haben halt alles an Kohle hochgefahren, was noch irgendwie da war. Und also das mit einem Klimagewissen zu vereinbaren, weiß ich nicht, wie das gelingt. Aber offensichtlich stört die Grünen das gar nicht. Und im Moment ist es halt wirklich die grüne Partei, denen das Umweltminister gehört, das Bundesministerium und die auch den Wirtschaftsminister stellen. BMWK steht ja bekanntlich für Bundesministerium für Wirtschaft und Kohlenutzung. Also natürlich eigentlich für Klima, aber das ist eben, es macht eben genau das Gegenteil. Wo man Klimapolitik machen sollte, werden Kohlekraftwerke hochgefahren und das alles nur, weil man bloß nicht über die Hürde springen will, Kernkraft wieder in die Kernkraft einzusteigen.
Das war Energiepolitik auf den Punkt gebracht.